Erst einmal will ich Ihnen den Predigttext, die Geschichte der Lüge, zu Gehör bringen. Darauf nahmen sie ihn, Jesus, fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus folgte von Weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte, nein, Mensch, ich nicht. Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war doch auch mit ihm zusammen, er ist doch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und der Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, eine Lüge ist eine Lüge. Und nach dem Kirchenvater Augustin redet der, der lügt, im Gegensatz zu dem, was er denkt. Also willentlich. Und außerdem redet der, der lügt, in der Absicht zu täuschen. Also wer lügt, verletzt die Wahrheit und sein Gegenüber, den er belügt. Er zerstört das Vertrauensverhältnis, das zwischen den beiden herrscht, aber auch seine eigene Integrität, seine eigene Glaubwürdigkeit. Sie alle kennen ja den Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Wer lügt, der braucht auch ein gutes Gedächtnis. Um seine durch Lüge konstruierte Wirklichkeit immer parat zu haben. Aber weil das oft nicht so ist, zieht eine Lüge die nächste nach sich. Und die Lüge verletzt immer die Sprache, sie verletzt unsere Worte, weil unsere Worte immer darauf aus sind, die Wahrheit zu sagen und die Wirklichkeit zu benennen. Der Philosoph Immanuel Kant, ein großer Pflichtethiker, aber der war der festen Überzeugung, dass man nicht lügen darf, unter keinen Umständen, man muss immer die Wahrheit sagen. Und zwar darum, weil jede Lüge die Glaubwürdigkeit untergrabe. Die Glaubwürdigkeit allgemein und die Glaubwürdigkeit eines Einzelnen. Andere sehen das ganz anders. Muss man einem Kranken immer die Wahrheit sagen? Muss man einem Kranken die ganzen Folgen seines Krankheitsverlaufes schildern? Kann ich nicht mit der Wahrheit auch etwas lockerer umgehen, wenn ich ein Geheimnis wahren will? Und das wissen Sie doch auch, also Höflichkeitsfloskeln sagen bestimmt nicht immer die Wahrheit. Da wird ganz oft geschmeichelt und da wird auch oft an der Wahrheit vorbeigeredet. Und im Dritten Reich hat eine dreiste Lüge manchem im eigenen Haus versteckten Juden das Leben gerettet. Wenn der Hausherr auf die Frage, ob er in seinem Haus einen Juden verstecke, mit einem dreisten Nein antwortete. Und wie ist das, wenn eine gekonnte Lüge das eigene Leben rettet? Der Irrtum ist übrigens keine Lüge, weil der Irrtum unwissentlich und unwillentlich gesagt ist. Man kann dem Überlieferer höchstens den Vorwurf machen, eine Aussage zu einfältig übernommen zu haben und nicht ausreichend recherchiert. Aber auch wenn die Verleugnung des Petrus die bekannteste Lüge der Menschheitsgeschichte ist, so ist, behaupte ich jetzt, das nicht die zentrale Aussage, und deshalb reden wir jetzt auch nicht weiter über die Lüge, ist das nicht die zentrale Aussage des Textes. Ich meine, es geht vor allem um Selbsterkenntnis und um Selbsteinschätzung. Es geht um die Frage, wie gut kenne ich mich und wie gut kenne ich meine Motive und wie gut weiß ich um das, was sich in meinem Unter- und Unbewussten abspielt. Es geht hier ja darum, dass ein Mann vollkommen anders handelt, als er das eigentlich geplant hat. Und sich absolut anders verhält, als er das selbst und sich selbst eingeschätzt hat. Und es geht dann auch um sein Erschrecken über sich selbst, um Scham, um Reue und nicht zuletzt darum, dass Jesus tatsächlich den Petrus besser kennt als der sich selbst. Und nicht zuletzt geht es darum, dass Petrus durch diese Schule Jesu gehen muss, bevor er hilfreich ein anderer sein kann. Also, alle Evangelien überliefern die Geschichte von der Verleugnung Jesu durch Petrus. Sie schonen den ersten Apostel und den ersten Jünger überhaupt nicht. Aber sie liefern nachfolgenden Generationen von Christen auch das Beispiel des bekanntesten Apostel Jesu, wenn diese bei einer Christenverfolgung in die prekäre Situation kommen, zwischen dem Bekenntnis zu Christus und dem eigenen Leben wählen zu müssen. Einige Mutige verlieren das Leben und werden zu Märtyrern und andere bewahren sich ihr Leben und leben ab dann mit dem Schmerz, ihren Herrn verleugnet zu haben. Aber zurück zu Petrus. Zurück zu Petrus, der sich an dem achten Gebot, aber ich glaube vielmehr noch, an seiner Freundesliebe zu Jesus versündigt. Ein wenig vor der Verleugnungsszene gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus, in dem Jesus zu ihm sagt: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Ich glaube, Jesus weiß einfach, dass unser Glaube zu vielen Zeiten ein dürrer Zweig ist. Und dass dieser dürre Glaube in Zeiten der Anfechtung und der Meinung, im Wind der Meinungen, Überzeugungen hin und her fegt, aber auch den Anfechtungen des Lebens und des Leidens am Leben und an der Zeit selten stabil standhält. Und dass wir darauf angewiesen sind, in unserem kleinen Glauben von Jesus gehalten zu werden. Und Jesus kündigt Petrus hier schon an, dass er sich ändern, dass er sich bekehren muss, will er anderen eine Hilfe sein. Darauf sagt Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also so sieht Petrus sich und so schätzt er sich ein. Er ist ein Glaubensheld, einer, der Gefängnis und Tod nicht scheut und der seinem Herrn überall hin nachfolgt. Aber das ist eine Selbsteinschätzung, von der wir schon wissen, dass sie eine Selbstüberschätzung ist. Und eine solche Selbstüberschätzung geht oft einher mit der Abschätzung anderer und dem Nicht-Ernstnehmen von Sorgen, Nöten und Ängsten anderer. Und sie geht auch einher mit der Unfähigkeit, die Leistung anderer zu würdigen. Aber den anderen Menschen als Bedürftigen wahrzunehmen, das muss ein Nachfolger Jesu unbedingt können. Und dazu muss Petrus sich erst selbst kennenlernen. Und dazu muss er an sich selbst scheitern, um ein anderer zu werden, einer, der seine eigenen Grenzen wahrnimmt und sensibel ist für die eigenen Möglichkeiten, aber auch sensibel ist für die eigenen Unmöglichkeiten und für die eigenen Ängste. Und so wird die Petrus-Geschichte ein Lehrstück darüber, wie gut wir uns selbst kennen. Jesus wird ja verhaftet und in das Haus des regierenden Hohepriesters gebracht. Und Petrus folgt seinem Freund, seinem Lehrer und Rabbi. Er will in seiner Nähe sein und das ist natürlich mutig, sehr sogar. Und Petrus begibt sich in eine prekäre Situation und die kann ihn den Kopf kosten in seiner Bereitschaft, Jesu nahe zu sein und ihm überall hin zu folgen, setzt er sich einer großen Gefahr aus. Aber das entspricht dem Bild, das Petrus von sich selbst hat und das er auch von sich selbst malt. Ein mutiger Mann, der seinen Freund nicht dem Schicksal überlässt. So hat er das ja ein wenig vorher auch formuliert. Aber dann schaut ihm eine Frau mutig und lange ins Gesicht. Und sie meint, ihn zu kennen. Der war doch auch mit ihm zusammen. Und der artikulierte Wille, mit Jesus zu sterben, der ist mit einem Mal verschwunden. Und zum Vorschein kommt der Lebenstrieb und die Lebensangst. Und zum Vorschein kommt etwas, von dem Petrus nichts weiß und nichts ahnt, was aber in seinem Unterbewusstsein durchaus stark präsent ist. Und diese Todesfurcht lässt Petrus in Sekundenschnelle leugnen und sagen: Frau, ich kenne den überhaupt nicht. Und das passiert noch zweimal. Und dann kräht der Hahn dreimal und kündigt so das Ende der Nacht und den neuen Tag an. Für Petrus ist das die Nacht seiner Selbstüberschätzung und der Tag des Erschreckens über sich selbst. Es ist sein Erschrecken, nicht der Mann zu sein, für den er sich gehalten hat. Und nicht dem Bild entsprochen zu haben oder nicht zu entsprechen, das er von sich gemalt hat. Und es ist das Erschrecken, zu was ihn sein Lebenstrieb oder seine Todesfurcht getrieben hat, nämlich zu Verleugnung des Freundes, den er eigentlich mit jeder Faser seines Herzens bewundert und den er über alles liebt und für den er ja auch in den Tod gehen will. Ich bin nicht der, von dem ich erzähle. Ich bin auch nicht das, was ich mit meinem Willen von mir formuliere. Ich bin so, wie ich in Extremsituationen spontan reagiere. Und das ist die Erschütterung darüber, dass jemand seinen Willen und seine Absicht klar benennen kann und doch anerkennen muss, dass unter dem benannten Willen und der Absicht etwas herrscht, das ich nicht beeinflussen kann. Das ist ein Lebenswille, der Petrus dazu bringt, Unverzeihliches zu tun und seine Lebensfreund und seinen geliebten Freund zu verleugnen. Er hört den Hahnenschrei und sieht im gleichen Augenblick in die lieben und verständnisvollen Augen Jesu. Und Petrus rennt vom Hof des hohen Priesters und weint bitterlich. In seinen Tränen steckt die Scham, die aus der Verletzung eines unbedingt achtenswertes Gebotes springt. Eines achtenswertes Gebotes, das er nicht halten konnte. Und es ist die Reue als der Schmerz seiner Seele und die Abscheu über das, was er getan hat. Aber laut Romano Guardini, den ich für einen sehr klugen Menschen halte, ist die Reue wesentlich für jedes tiefere Verständnis des Menschen. Und sieh, die Reue ist eine der mächtigsten Ausdrucksformen unserer Freiheit. Weil in der Reue beurteilen wir uns selbst. Und in der Reue treten wir wieder auf die Seite des Guten. Und im tiefsten verlangt der Bereuende die Verwandlung. Aber die kann er nicht selber leisten. Und darum ist das so wichtig, dass Petrus die Augen seines Freundes, Lehrers und Rabbis Jesu auf sich ruhen spürt. Und so wird Petrus in seiner Erschütterung über sich selbst von den liebenden Augen Jesu gehalten. Und in seiner Liebe wird er auch verwandelt, das kann man jetzt schon sagen. Seine Reue ist sein Weg zur Güte. Aber was der Bereuende eigentlich will, ist Vergebung und die erneute Annahme seiner selbst trotz seiner Schuld. Er möchte einfach wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft derer, von denen er sich durch seine unverzeihliche Tat selbst ausgeschlossen hat. Und Petrus möchte natürlich wieder von dem geliebten, aber von ihm verleugneten Freund angenommen sein. Er möchte, dass dieses Verhältnis wieder ganz heil ist. Und das gewährt Jesus dem Petrus durch seinen Blick. Weil Petrus an sich selbst gescheitert ist und weil er seine eigenen Abgründe kennengelernt hat, und darum ist er sensibel geworden für die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Und darum ist er auch hilfreich für andere. Er ist dazu gezwungen, sich selbst realistisch einzuschätzen. Und so wird er in Zukunft keinem zu viel zumuten. Er wird des anderen Grenzen achten und seine Sorgen, seine Nöte und seine Ängste wahrnehmen und darauf eingehen. Und durch diese Schule Jesu musste Petrus einfach gehen. An Selbstüberschätzung kann ein Nachfolger Jesu nicht leiden. Es braucht die realistische und demütige Selbsteinschätzung. Und Petrus erfährt die Macht des Bösen an seinem eigenen Leib. Aber er spürt auch die aufbauende und verwandelnde Kraft der Vergebung. Und von da an stärkt er seine Glaubensschwestern und Brüder. Und so kommt alles darauf an, dass wir uns im Blick der Liebe Jesu selbst erkennen, unsere Stärken und Schwächen wahrnehmen, um unsere Lebensängste wissen, auch um die Schuld, die wir willentlich oder Getriebene auf uns geladen haben. Wie es auch darauf ankommt, um die Vergebung zu wissen, die uns trotz alledem trägt und gut leben lässt. Die Reue ist unser Weg zur Güte. Die Reue macht uns dem Menschen gegenüber barmherziger. Sie macht uns Gott gegenüber dankbarer. Und sie macht uns selbst gegenüber wahrhaftiger. Und so ist die Reue unser Weg zur Güte. Im Anschluss an diese Predigt könnte bei dem einen oder der anderen die Frage aufkommen, warum das Schicksal des Petrus so viel anders ist als das Schicksal des Judas. Der eine verleugnet seinen Freund, der andere verrät ihn. Der eine wird hilfreich für seine Glaubensschwestern und Brüder und führt die junge Christengemeinde durch die ersten Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu. Der andere hängt in einem Baum. Warum? Ich finde, der schon verstorbene Papst Benedikt XVI. hat in seinem überaus lesenswerten Jesusbuch die einleuchtende Antwort gegeben, weil Petrus an die Barmherzigkeit Gottes geglaubt hat, aber Judas nicht. Und ohne diese Barmherzigkeit bleibt nach solch einer Tat nur die Resignation oder die bodenlose Verzweiflung über das eigene Tun. In der Barmherzigkeit Gottes aber steckt die Möglichkeit des neuen Anfangs. Amen. Wir singen das Lied aus dem Liederheft »Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin«, das ist die Nummer 918.